Herzlich willkommen bei Mit Herz und Hake.
Der Podcast einmal quer durchs Gartenjahr. Wir sind Pflanzenarzt René Waders
und Hella Hofmann, Redakteurin bei der Zeitschrift Bild der Frau.
Und gemeinsam sprechen wir über das, was rund ums Gärtnern so anfällt.
Kommt mit uns ins Grüne, hier gibt's alles, was ihr wissen müsst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und Hake und herzlich willkommen im Gartenmonat März. Hallo lieber René.
Ja, hallo. Jetzt gibt's Frühlingsgefühle. So im März, so langsam geht's los. Ja, das heißt also, die Vögel zwitschern schon. Da wird man jetzt schon langsam mit wach.
Wie schön ist das, oder? Wenn man das morgens wieder hört, wenn die Vögel zwitschern, da startet man gleich beschwingt in den Tag.
Das ist die schönste Zeit. Also ich habe so eine große Terrasse hier, so eine Dachterrasse. Und neben der Dachterrasse ist eine riesengroße Säuleneiche. Und da ist die Hölle los. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Findest du dann morgens noch wieder in den Schlaf, wenn du doch noch länger schlafen willst?
Ah nee, das ist immer ganz gut. Dann werde ich wenigstens wach.
Okay, dein natürlicher Wecker.
So sieht's aus und das ist okay. Das ist dann, wenn das Wetter dann noch schön ist, also das ist sagenhaft. Und dann kann man schön auf der Terrasse sitzen, dann, wenn es dann schon gar nicht mehr ganz so kalt ist, aber man kann auch mit einem Pullover und eine Tasse Kaffee dann und dann guckt man den Vögeln dazu. Das ist eine wunderbare Sache.
Das klingt fantastisch. Neben Vogelkundler quasi bist du Pflanzenarzt und Gärtnermeister und du erzählst uns auch in dieser Folge wieder allerlei über den Garten und es soll dieses Mal, haben wir schon gesagt, um den Gartenmonat März gehen. Und gibt's etwas, was so diesen Gartenmonat ausmacht?
Ja, der Frühling geht los. Ja, es wird Frühling, es wird bunt in den Garten und eigentlich ist das die schönste Zeit, also für mich die schönste Zeit des Jahres, wenn es denn losgeht, wenn man so die ersten Frühlingsboten sieht, wenn man sieht, wie, ja, ich sag mal, die klassischen Frühblüher dann so aus der Erde kommen, die Krokusse, ja, die Narzissen, die ersten Stiefmütterchen, die man dann gepflanzt hat, vielleicht auch in den Blumenkästen und so, das ist halt wirklich, eine tolle Sache.
Hast du eine Lieblingsfrühblüherpflanze eigentlich?
Ja, ich liebe Narzissen. Und zwar die Tete-a-Tete, die kleinen, weil die finde ich so schön, die sind so stabil, die kommen so horstartig dann irgendwo aus dem Rasen, aus den Beeten und das sieht so schön aus. Und das ist so, die halten sehr schön, die kippen nicht um, die bleiben also auch schön stehen und das ist eine wunderbare Sache.
Bist du denn auch jemand, der sich so ein paar davon auch dann ins Haus holt, so als Deko so ein bisschen?
Eigentlich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich nicht. Also was ich mir ins Haus hole, ist dann die komplette Pflanze. Das heißt aber, die kaufe ich mir dann und die wandert dann nach bei mir im Garten und im nächsten Jahr. Darum, die werden von Jahr zu Jahr mehr, weil ich mir immer wieder welche kaufe. Und meistens kaufe ich mir dann auch später noch immer mal welche, die dann irgendwie reduziert und runtergesetzt worden sind, die vielleicht auch schon verblüht sind und die setze ich mir alle in den Garten und dann werden die von Jahr zu Jahr wird's mehr.
Aber das ist doch schon mal ein ganz guter Tipp, oder? Dass man später dann im Frühling vielleicht auch noch welche kauft, die runtergesetzt sind und die dann einfach in den Garten pflanzt fürs nächste Jahr.
Ja, auch wenn die verblüht sind. Mal gucken und dann einfach mal in die Gärtnerei, ins Gartencenter gehen und sagen, hier, ich kaufe euch die Verblühten ab, macht mir einen guten Preis. Und bevor die wegschmeißen, dann kriegt man die dann auch.
Was gibt's denn im März so zu tun bezüglich Pflanzen, Gemüse, Obst? Auf was muss ich achten? Ran an die Hake, die wichtigsten To-Dos.
Jetzt geht's richtig los. Das heißt also, im Februar war es ja mit dem Aussehen noch nicht ganz so dolle. Aber jetzt geht's eigentlich schon richtig los. Also was kann man jetzt zum Beispiel aussehen? Das ist ja mal ein wichtiger Frage. Das ist also auf der Fensterbank. Was kann ich jetzt auf der Fensterbank oder im Gewächshaus, wenn ich eins habe, aussehen? Das ist halt zum Beispiel, wenn ich Artischocken mag, zum Beispiel sowas, was eben ein bisschen länger bleibt, Artischocken, Aubergine zum Beispiel, also jetzt so ein bisschen was Mediterranes. Ja, die kann ich jetzt schon aussehen. Ich kann aber auch schon Brokkoli, Fenchel, Kohlrabi, meine Melonen zum Beispiel, wenn ich welche haben möchte. Auch wenn ich im Februar noch keine Paprika ausgesät habe, kann ich die jetzt auch trotzdem noch aussehen. Ja. Rote Beete, wenn ich das möchte, wenn ich sie nicht direkt ins Beet setzen möchte. Manche sehen die vorher aus, ich sehe die gleich ins Beet und eigentlich und verziehe die dann. Aber Salat geht los. Und so Mitte bis Ende März sehe ich dann auch meine Tomaten aus.
Also im Grunde muss man sich doch jetzt einen Plan machen, was möchte man übers Jahr ernten, welches Gemüse schmeckt einem ganz gut, weil man ja dann auch gucken muss, was darf nebeneinander. Und wenn ich nicht mir jetzt schon da die Gedanken mache, dann habe ich vielleicht später, wenn alles vorgezogen ist, ein kleines Problem.
Ja, das habe ich aber schon gemacht. Das haben wir ja schon mal, glaube ich, besprochen, dass man sich einen Plan macht. Das macht man natürlich im Winter, im Januar zum Beispiel, ja, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Weil jetzt wird es dann echt ein bisschen eng, weil ich ja loslegen muss. Das heißt also, anhand meines Planes bestelle ich natürlich auch meine Saat und kaufe meine Saat. Das ist ja ganz wichtig. Ja, darauf sollte ich achten. Und dann sehe ich auch, aber wenn man das vergessen hat und wenn man jetzt einfach mal, manche fangen ja einfach ein bisschen später an und dann ist es ja so, huch, auf einmal ist Frühling. Ja, also das kennen wir ja alle. Da muss man halt immer sehen und gucken, okay, was verträgt sich, was schlägt sich? Und da gibt es so ein paar Faustregeln, die man eigentlich einhalten sollte. Erstens, es gibt ja Starkzehrer und Schwachzehrer. Das heißt, Starkzehrer und Starkzehrer pflanzt man nicht zusammen, sondern man pflanzt dann immer Starkzehrer und Schwachzehrer zusammen. So, das heißt also, man guckt dann immer, wenn ich Starkzehrer ist, zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich möchte, Kohlrabi ist so Mittelzehrer. Ja? Kohlrabi und Salat passt wunderbar zusammen. Aber Kohlrabi und zum Beispiel Weißkohl, das wird ein bisschen schwieriger, weil der Weißkohl eben auch ganz viele Nährstoffe zieht und der Kohlrabi zieht auch ganz viele Nährstoffe und dann leben die so in Konkurrenz. Also man muss immer gucken, dass die Pflanzen, die man zusammensetzt, nicht in Konkurrenz leben. Und auch ganz wichtig, dass man immer darauf achtet, zum Beispiel Pflanzen, die sich gegenseitig mit Krankheiten anstecken können, die pflanzt man auch nicht zusammen. Also auch ein typisches Beispiel ist, was man auch kennt, Tomate und Kartoffeln. Ja, sollte man auch nicht zusammenpflanzen, weil man dann hier diese Braunfäule, die eben auf die Tomate geht, aber auch auf die Kartoffel geht. Also darum muss man dann gucken, muss man dann Abstand halten. Dann ist es natürlich so, dann gibt es natürlich Pflanzen, die sich ergänzen. Also auch da gibt es natürlich auch sehr bekannt, dass man Zwiebeln und Mohrrüben zusammenpflanzt, um die Zwiebelfliege und die Mohrrübenflüge sozusagen vertreibt. Wenn man Bohnen anpflanzt, nimmt man Bohnenkraut, damit die schwarze Bohnenlaus vertrieben wird. Also daran muss man denken. Also das sind so Dinge, die man so, da muss man sich ja mal beschäftigen. Da, ja, das ist alleine schon eine Sendung, alleine, dass man mal rausfindet, okay, wer verträgt sich, wer schlägt sich.
Wenn man jetzt nur, sagen wir es mal, so einen mittelgroßen Balkon hat und man möchte ein paar Tomatenpflanzen setzen, aber auch Kartoffeln anpflanzen, wie viel Abstand muss denn da sein mit den großen Kübeln zum Beispiel? Wie viel, damit ich auf Nummer sicher gehen kann, dass nichts passiert?
Es ist immer ausschlaggebend, ich sage, umso mehr ich ernten möchte, umso größer muss natürlich auch der Volumen des Topfes sein. Das heißt also, aber auf dem Balkon haben wir ja eine Grenzen, da sind uns ja Grenzen gesetzt, da können wir ja nicht so riesengroße, schwere Kübel aussetzen. Aber wenn man zum Beispiel einen 10-Liter-Eimer nimmt und in den 10-Liter-Eimer passt also eine Stabtomate gut rein. Eine Stabtomate, das ist die Tomate, das ist so eine Harzfeuer zum Beispiel, die wirklich, die Stabtomate, deswegen, die man stäben muss, die man befestigen muss. Ja. Aber für den Balkon zum Beispiel gibt es ja auch diese Balkontomate. Das ist eine, die lässt man einfach wachsen, die braucht man nicht ausgeizen. Und da passen dann natürlich in so einem 10-Liter-Eimer schon fast 3 rein. Ne? Aber die Ernte ist dann fast gleich. Wenn man dann die Ernte auf die Waage stellen würde, dann würde man merken, dass man von der Stabtomate genauso viel abernten kann wie von den Balkontomaten. Bei den Balkontomaten ist es nur so, da sind die Früchte kleiner und bei den Stabtomaten sind die Früchte größer. Aber vom Gewicht kann man fast sagen, ist es dann ähnlich. Da muss man halt eben, okay, was möchte ich? Was möchte ich für Tomaten? Welche schmecken mir am besten? Also ein Tipp von mir, so eher so Tomaten, die so zu Wildtomaten neigen, so Sorten. Da muss man mal gucken, die sind dann so gelbe oder kleine rote, so wie Kirschtomaten so groß. Die sind am süßesten. Die sind dann, wenn man auf süße Tomaten steht. Aber wenn man auf einen schönen Tomatensalat steht, so mit ein bisschen Zwiebeln und so, wenn man sowas macht, und dann ist es dann besser, man nimmt dann vielleicht eben auch eine Stabtomate, vielleicht auch eine Fleischtomate und so. Das ist wichtig, auch immer auf dem Balkon. Nicht nur Luft und Liebe, sondern hier ganz, ganz wichtig, immer jede Woche Dünger geben, damit die Pflanze auch sich entfalten kann und auch Früchte ausbilden kann.
Und wenn ich jetzt diese Tomate also auf die eine Seite des Balkons stelle und dann 3 Meter weiter die Kartoffel, das würde schon funktionieren?
Ja, das geht schon. Also hier geht es ja darum, also wenn die genügend Abstand haben, ist völlig in Ordnung. Das geht. Hier ist es wichtig, dass man die nicht in Reihe nebeneinander setzt.
Okay.
Also manchmal ist es eben auch in den Gewächshäusern so. Wenn man ein kleines Gewächshaus hat, dann sagt man auch zum Beispiel, ja, dann hat man Gurken, sagt man, Gurken und Tomaten sollen halt nicht zusammenstehen. Ja? Das ist halt warum eben, weil die Gurke braucht sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Ja, das ist halt, da wächst die Gurke am besten. Und die Tomate braucht aber trockene Luft, damit sie eben nicht, wenn die sehr hohe Luftfeuchtigkeit, die Tomate, dann kriegt sie halt die Braunfäule. Und darum sollten die dann eben nicht zusammen in einem Gewächshaus sein. Aber wenn das Gewächshaus groß genug ist und die Abstände ein bisschen da sind und genug gelüftet ist, dann ist das auch in Ordnung.
Du hast vorhin gesagt, Saat kaufen und Saat bestellen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, worauf ich da achten muss, wenn jemand jetzt loslegt und sagt, ich habe eigentlich noch nie so richtig in großem Stil Saat gekauft. Worauf ist zu achten?
Also wenn man die Möglichkeit hat, würde ich immer auf samenechte Sorten zurückgreifen. Das heißt also, samenechte Sorten, das sind keine F1-Hybriden, das sind keine hochgezüchteten Sorten. Also eine F1-Hybride ist halt erstens viel teurer. F1-Hybride ist eine Saat, die durch hochgradige Inzucht entwickelt worden ist. Der Vorteil bei der F1-Hybride ist meistens, man hat alle positiven Eigenschaften bis auf dem letzten i-Tüpfelchen rausgezüchtet. Man hat also die perfekte Frucht, die perfekte Form. Manchmal sagt man den perfekten Geschmack, da kann man sich aber drüber streiten. Aber hier geht es eigentlich immer Frucht, Form und Ertrag. Das ist eigentlich das, was diese F1-Hybriden hervorbringen. So, aber diese Saat kann man nicht verwenden. Das heißt also, hier muss man die Saat immer wieder kaufen. Nehme ich jetzt aber eine samenechte Sorte, dann kann ich diese Saat, die die Frucht hervorbringt, immer wieder nutzen und kann meine eigene Saat sozusagen herstellen oder eben gewinnen und kann dadurch natürlich immer viel Geld sparen. Also wenn man überlegt, zum Beispiel eine Gurke, eine F1-Hybride, dann hat man 5 Saatkörner in dieser Gurke, also in dieser Tüte, und die kostet ja 5 €, manchmal auch 7 €. Jetzt ist es aber so, wenn ich dann sage, okay, ich lasse jetzt mal eine Gurke dran hängen, dann habe ich dann eben ja 200 Saatkörner und habe dann meine eigene Gurke. Und das Tolle ist halt einfach so, dass wenn ich samenechte Sorten nehme und die immer wieder in meinen Garten anbaue, dann habe ich irgendwann meine eigene Sorte. Weil diese Sorte, diese Pflanze sich auf meinem Standort etabliert. Das heißt, sie wird sich immer wieder verbessern. Sie passt sich dem Boden an, sie passt sich dem Wetter an und so. Und das ist, so entstehen halt Sorten. Also nichts anderes. Ja, und so. Und wir hatten früher eine Artenvielfalt, weil jeder in seinem Kleingarten seine eigene Sorte hat. Und die werden immer weniger, immer weniger. Und wir werden immer mehr dazu gebracht, die Saat zu kaufen. Und es gibt ganz viele Lobbyisten, die nichts anderes wollen eigentlich. Die wollen ganz klar, dass wir die Saat immer wieder kaufen, dass wir auch gezwungen werden, die Saat zu kaufen. Und darum gibt es manchmal auch so komische Sätze. Also, aber ich bin dafür immer schön, ja, samenechte und die Saat selbst dann herstellen. Und dann hat man in den nächsten Jahren ganz viel Geld gespart, weil die Saat kann ganz schön ins Geld gehen und kann ganz schön teuer sein.
Und nicht nur das, es ist doch wahrscheinlich auch total schön, wenn man dann ja die eigene Saat ziehen kann und dann irgendwann die eigene Sorte hat.
Ja, und dann auch tauschen kann vielleicht. Wenn man weiß, oh komm, ich habe eine super Tomate, der Nachbar hat auch eine super Tomate, dann tauscht man einfach mal. Und es geht so einfach. So. Also ich sag einfach mal von seinen Bohnen, man muss Bohnensaat, die kann man selber ziehen. Ist überhaupt kein Problem. Ja, das ist alles, also das ist, es gibt ganz viele Gemüsearten, wo es auch super einfach ist, dann die Saat selber zu gewinnen.
Jetzt haben wir ein bisschen vorgezogen oder im Gewächshaus. Was können wir denn noch vorbereiten jetzt?
Wir können natürlich jetzt auch direkt ins Beet säen. Ja, Ackerbohne, dicke Bohnen zum Beispiel. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Blumenkohl, Erbsen, ja, Karotten, Lauchzwiebeln, Porree, also das könnte man jetzt direkt ins Beet sehen, auch Radieschen und Salat, das ist auch überhaupt kein Problem. Wer Schwarzwurzeln mag, kann das jetzt auch schon tun. Spinat ist ganz wichtig, ja, weil Spinat wächst in den kälteren Jahreszeiten, im Frühjahr besser als im Sommer, wenn es zu warm wird, weil dann sagt man dem Spinat nach, dass er sehr viel Nitrat in den Blättern anreichert und dann ist er nicht so gesund und darum immer Spinat also im Frühjahr und im Herbst anbauen. Ja, Wirsingkohl zum Beispiel, solche Dinge, auch Zwiebeln. Das könnte man aussehen, die muss man dann vereinzeln, das kann man jetzt auch machen.
Welches Gemüse gibt es denn auf jeden Fall jedes Jahr in deinem Beet?
Kohl in verschiedenen Formen, Porree, gibt es auch immer. Chinakohl, ganz lecker. Ja, das ist auch immer. Kohlrabi natürlich, solche Dinge gibt es. Paprika ist auch ganz klar, sowas gibt es bei mir auch. Aber was bei mir nicht gibt, ist Chili. Mag ich nicht. Ist mir
ist
zu scharf.
Ist dir zu scharf?
Ja.
Okay.
Ist mir zu scharf. Also wenn ich dann mal was brauche, dann, ich kenne so viele Leute, die das Zeug anbauen und so viel, wenn ich eine Chili pflanze, das wäre so viel Chili, das kann ich gar nicht gebrauchen. Also das würde ich gar nicht verarbeiten können. Ja, das ist halt mal. Aber rote Beete zum Beispiel, dann eher, dann gibt Leute, die sagen, bloß keine rote Beete. Rote Beete ist das Beste, was man machen kann. Erst recht, wenn man wie Probleme mit Blutdruck oder irgendwie so mit dem Herzen hat, dann sollte man unbedingt immer rote Beete essen.
Ja, viele sagen, das schmeckt ihnen zu erdig, ne?
Ja, aber es ist besser, was man machen kann. Also alles, was rot ist, ist immer gut. Also alle Gemüsearten, die rot sind, ist immer gut fürs Blut. Also das ist schon ganz komisch, das denkt man ja so. Also da kann man nämlich auch so ein bisschen, anhand der Früchte sieht man eigentlich auch, was für den Menschen gut ist. Also hast du dir mal einen Blumenkohl angeguckt, mal so richtig, wie er aussieht? Der Blumenkohl sieht aus wie ein Gehirn. Und wenn man viel Blumenkohl isst, ist das auch gut fürs Gehirn. Das heißt also, auch das sind wichtige Dinge.
Und der Blumenkohl wächst auch bei dir wahrscheinlich?
Ja, Blumenkohl wächst auch bei mir, genau.
Ja. Auch so Klassiker eigentlich wie Möhren, baust du auch an, ja.
Ja, Möhren auch, keine Frage, aber es ist immer so ein Jahr mehr, ein Jahr weniger. Mhm. Es ist immer so, wie ich Zeit dann habe, weil die müssen immer gut verzogen werden. Und aber bei mir ist es dann auch wirklich so, die Möhren sind dann eher was für die Wühlmäuse.
Aber dann bist du wahrscheinlich einer der wenigen, der sich freut, wenn die Wühlmäuse kommen, weil du Möhren angebaut
hast. Ja, aber da habe ich dann nicht so das Problem, wenn sie das anfressen. Aber was ich zum Beispiel auch immer habe, Sellerie. Aber Sellerie lasse ich dann auch immer lange stehen. Aber auch Sellerie wird dann ganz gerne immer mal von den Wühlmäusen angefressen. Da muss man dann mal ein bisschen aufpassen, weil diese Biester, die essen ja nicht nur einen an, die fressen ja alle an.
Hm. Aber Sellerieknolle.
Ja.
Ist bei dir, ja.
Schön, das ist immer gut so. Das ist auch ganz wichtig. Also Sellerie ist ein Herbstgemüse eigentlich und so. Das ist dann auch unbedingt zu Weihnachten und so braucht man Sellerie. Damit wird dann der Gänsebraten gefüllt.
Oder in Suppe, ne? So eine schöne,
oder in Suppe,
warme
ja.
Suppe.
Genau.
Was gibt's denn jetzt im Garten sonst noch so zu tun? Ran an die Hake, die wichtigsten To-Dos.
Also was auch nochmal wichtig ist, wo man auch so ein Augenmerk, wenn man zum Beispiel einen schönen Rasen haben möchte, da sollte man jetzt auch mal anfangen. Also obwohl Rasen ist auch so ein Thema, da kann man auch eine ganze Sendung, mal eine Sondersendung Rasen machen, weil da viel zu tun ist und wo man auch auf viele Dinge achten muss. Aber jetzt der März ist eigentlich da, es ist für den Rasen ganz wichtig, dass man da die Füße stillhält. Also was überhaupt nicht aus dem Schuppen kommt, ist der Vertikutierer. Der hat im März überhaupt noch nichts zu suchen. Also jetzt muss der Rasen mit Nährstoffen versorgt werden. Ja, also jetzt nochmal ein bisschen Rasendünger auf die Rasenfläche geben, damit er sich erholen kann von den Strapazen, den er durch den Winter erlitten hat, dass die Rasenhalme alle wieder wachsen können. Dann vielleicht, was man machen darf, ist halt mal mit der Harke abhaken, also einmal überhaken, so leicht aufhaken die Rasenfläche. Das ist das, was man jetzt machen darf und was jetzt auch richtig gut ist. Wenn man sonst einen schönen Rasen hat und nicht vertikutieren muss, weil man muss ja nur vertikutieren, wenn man wirklich einen vermoosten und einen schlechten Rasen hat. Was man jetzt machen kann, ist zum Beispiel, wenn man mal Kahlstellen hat, die kann ja auch mal passieren, die darf man jetzt ein bisschen auflockern, diese Kahlstellen, und dann darf man jetzt dann Rasensaat auf die Kahlstellen bringen, weil es ist jetzt schon feucht. Und die Rasensaat geht auch relativ schnell auf und dann sind diese Kahlstellen relativ schnell wieder dicht. Das darf man jetzt auch machen. Jetzt darf man auch noch herbstblühende Stauden, ja, Astern zum Beispiel, die darf man jetzt noch schnell teilen. Das darf man auch noch machen. Das ist auch eine Freundin, die kann man jetzt mal schnell ausbuddeln, darf die teilen und so oder dem Nachbarn was abgeben oder vom Nachbarn was holen. Das ist jetzt so alles, was frühblühende Stauden sind, natürlich nicht, ganz klar. Die sieht man ja auch, die sind ja schon so weit im Wuchs. Da sollte man natürlich nicht dran gehen, ja.
Ganz kurz nochmal zum Rasen, weil du gerade sagtest, jetzt Nährstoffe draufgeben. Das mache ich natürlich mit Dünger.
Ja, Naturdünger kann man da nehmen. Man kann natürlich auch nehmen, also man kann es abhaken und kann auch mit Kompost arbeiten. Schön gesiebten Kompost dann nochmal auf die Rasenfläche schön verteilen. Also auch sowas geht. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe ja nichts dagegen bei meinem Rasen. Da darf auch die Artenvielfalt sein. Also Mutter Natur darf da auch was machen. Ich muss nicht den perfekten grünen Rasen haben. Aber für die Leute, die das gerne möchten, ja, Das ist auch in Ordnung. Ich gucke mir auch mal einen schönen Rasen an. Das ist auch in Ordnung. Aber es ist nichts gegen eine bunte Wiese zu sagen.
Wenn du gesagt hast, gerade wenn man einen vermoosten Rasen hat, dann kann man irgendwann mal vertikutieren. Ab wann wäre dann ein günstiger Zeitpunkt? März ja noch nicht.
Wir müssen ein bisschen aufs Wetter achten, aber so Mitte April ist so die richtige Zeit, dann kann man halt anfangen. Ja, das ist so. Das Gleiche, was ist halt mal, man darf sich auch nicht irritieren lassen, wenn man das nochmal guckt, wann macht man was. Zum Beispiel gibt es ja so Rosenschnitt, ist ein ganz wichtiges Thema. Wann schneide ich meine Rosen zurück? Hier kommt es immer drauf an, immer auf das Wetter. Also wir haben jetzt März. Und es kann im März trotzdem noch richtig kalt werden und richtig frostig werden. Und das muss man eben abwarten. Das heißt also, wenn wir wissen, dass keine starken Fröste mehr kommen, dann fangen wir an und schneiden die Rosen stark zurück. Und stark zurück heißt wirklich zurückschneiden auf drei Augen. Auch alte Rosen. Das heißt, alte Rosen, die stark verholzt sind oder so, die kann man jetzt auch ruhig zurückschneiden. Das ist überhaupt kein Problem, weil dann treiben die wieder richtig schön durch und verjüngen sich sozusagen. Und das ist wirklich eine ganz einfache Sache. Also als Gärtner sage ich immer, braucht man manchmal ein kaltes Herz und eine scharfe Schere, weil es sind wirklich Dinge, wo man sich nicht dran traut, aber was aber genau richtig ist. Weil auf einem starken Rückschnitt erfolgt ein starker Austrieb und das ist bei Rosen ganz wichtig. Aber mache ich das zu früh, dann schneide ich die stark zurück. Und dann treiben die schön aus und dann kommt aber nochmal der Frost und er macht diese frischen Triebe kaputt und das ist ganz schlecht. Also das darf nicht passieren und darum schneidet man die immer ein bisschen später zurück. Also es gibt ja so eine Bauernregel, wo man sagt, wenn die Forsythie blüht, aber die Forsythie kann manchmal früher blühen, als ich dann an meine Rosen dran gehe. Ja, es ist lieber so, lass die Rose ruhig austreiben, wenn sie ausgetrieben hat schon und so, dann kann ich sie trotzdem noch zurückschneiden. Und dann ist sie nämlich voll im Wachstum und voll, hat richtig Druck aufgebaut und kommt dann aus den versteckten Knospen raus und sieht wieder wunderbar aus. Und ja, da kann man so eine alte, ich sag einfach mal gammelige Rose, die vielleicht nur einen verholzten Trieb hat, so wieder hinbekommt, dass sie wirklich wieder buschig und voll wird.
Rosen habe ich nicht auf dem Balkon, aber immer viel Lavendel.
Ja.
Und wäre jetzt auch eine Zeit, dass ich da nochmal stark zurückschneide?
Also auch hier bei dem Lavendel abwarten, wenn der Lavendel stark, also es gibt ganz viele Leute, die sagen, oh, bloß nicht ins Holz schneiden. Ja? Aber das darf man. Man kann den Lavendel, also, und da ist es mal ganz wichtig, der Lavendel wird geschnitten, wenn die große Frostgefahr vorbei ist. Dann packt man, man macht den Lavendel ein bisschen auseinander, guckt ins Herz, ganz nach unten und dann sieht man so ganz feine kleine Triebe. Wenn man die nicht schneiden würde, dann würden diese ganz kleinen feinen Triebe verkümmern, weil kein Licht dran kommt. Und wenn ich jetzt aber den zurückschneide, bis auf diese kleinen feinen Triebe, dann fängt der wieder an und treibt richtig schön durch, wird wieder klein, schön und buschig. Ja, das ist halt. Aber hier ist es wichtig, abzuwarten und nicht zu früh anzufangen.
Okay, dann werde ich das nicht mehr machen, weil bei uns ist das schon ziemlich verholzt. Da darf ich radikal dran.
Ja, genau. Da darfst, ja. Aber du musst immer darauf achten, dass er wirklich ausgetrieben hat. Also, dass du wirklich kleine, junge, feine Triebe siehst. Und wenn du die siehst, dann darfst du loslegen und die Frostgefahr vorbei ist.
Es gibt ja im Garten auch immer, ich sag mal, Bewohner, die wir gar nicht da haben wollen. Also angefangen von Wühlmäusen, hast du gerade schon angesprochen, aber auch Schädlinge. Welche gibt es denn im März? Gibt es da jetzt welche, die Einzug erhalten in unseren Garten?
Bloß keine Panik. Das wirkt natürlich gut.
Also grundsätzlich gibt es ganz viele. Also März ist natürlich jetzt auch langsam, werden die Insekten werden ja munter. Warum? Ist ja auch ganz wichtig, warum werden die munter? Weil die Vogelbrutzeit beginnt. Ja, und die Vögel brauchen diese Insekten, um ihre Brut zu ernähren. Also grundsätzlich ist es immer so, wenn ich merke, dass ich ganz viele Schädlinge in meinem Garten habe, wenn ich im letzten Jahr viele Blattläuse habe, dann sollte ich mir Gedanken machen, ob ich nicht mal die eine oder andere Nisthilfe in meinem Garten aufhänge. Ja? Und so eine Meisenfamilie zum Beispiel, die sammelt ja Tausende von Blattläuse oder auch Raupen, Käfer, alles, was so kreucht und fleucht, brauchen die, um ihre Brut zu ernähren. Und dann bringe ich halt so ein Gleichgewicht in meinen Garten. Also das ist ganz wichtig. Ich muss immer dafür sorgen, dass ich halt wirklich in meinem Garten eine Artenvielfalt bekomme, ja, das heißt so ein Gleichgewicht bekomme, und das ist halt mit Schädlingen und mit Nützlingen und dann kriege ich das eigentlich ganz gut in den Griff. Aber ich muss trotzdem immer ein bisschen was tun.
Morgen wird's grüner. Der Top-Tipp vom Pflanzenarzt.
Für alle Buchsbaumfreunde. Also ich sage immer, es ist immer gut, wenn der Nachbar den Buchsbaum ausrodet, weil ihn der Buchsbaumzünsler nervt. Ist das gut? Warum ist das gut? Weil ich zum Beispiel meinen Buchsbaum erhalten möchte und der Zünsler die Wege immer größer werden. Das heißt also, jeder, der den Buchsbaum ausrodet, tut was dafür, dass meinen Buchsbaum es besser geht. Also so muss man das sehen, ja? Darf man nicht jedem erzählen, weil dann rodet nachher keiner mehr seinen Buchsbaum, weil er immer denkt, der andere macht es. Also das ist ja das, was die Mutter Natur möchte. Mutter Natur möchte gerne die Artenvielfalt erhalten. Und sie steuert gegen, wenn es zu viele Buchsbäume gibt. Ja, dann ist keine Artenvielfalt da. Dann schickt sie ihre Soldaten und das ist der Buchsbaumzünsler. Der kommt, auch wenn er aus China kommt, völlig egal, wenn er aus Asien kommt, trotzdem kommt er und sorgt dafür, dass die Artenvielfalt wiederkommt, weil die Zünsler einen Großteil der Buchsbäume dann eben, dass sie ihn kaputt fressen. Aber was können wir jetzt machen? Das heißt, was mache ich jetzt? Also ich gucke jetzt im März meine Buchsbäume durch, ja, und gucke, ob ich irgendwas finde, ob ich dann Puppen finde, ob der Zünsler schon da ist, weil der kommt so ab einer Temperatur von 12 Grad, 13 Grad ist er da, ja. Und ich schneide meinen Buchsbaum jetzt Mitte März und durch den Schnitt kann ich einen Großteil der ersten Generation absammeln, der Zünsler. Und dann habe ich schon, ja, ich sag mal, einen Riesenschritt getan, dass meine Buchsbäume gut durchs Jahr kommen. Ja, also jetzt im März unbedingt Mitte März schneiden. Das ist so mein super Tipp, um Buchsbäume im Garten zu erhalten.
Was ist denn, wenn das noch nicht ausgereicht hat und da vielleicht doch noch was übrig bleibt an Puppen?
Also grundsätzlich findet man durch den Schnitt, kriegt man ganz, ganz viel weg. So, das nächste, was man machen kann, wenn man zum Beispiel ganz viele Vögel in seinem Garten hat, ja, und wenn man im Winter über seine Vögel gefüttert hat, dann sind die Vögel noch richtig aufs Futter drauf. Dann nimmt man jetzt ein paar Meisenknödel und hängt Meisenknödel in die Buchsbaumhecke. Damit lockt man die Vögel ab. Die fressen, ja, die Meisenknödel und snacken nebenbei den Zünsler. Ja, das funktioniert wunderbar. So kann man die Vögel dazu erziehen, dass sie dann in meiner Hecke aufräumen. Ja, also das sind so Dinge, die man machen kann, ohne dass man irgendeine Chemie einsetzen muss. Man kann als nächstes natürlich dann auch gucken, wenn man was hat, man kann mit einem Industriestaubsauger die Hecke aussaugen und kann damit die Puppen und die Gespinste raussaugen. Also das funktioniert wunderbar. Man kann natürlich auch mit ganz natürlichen Mitteln dafür sorgen. Es gibt so einen Bacillus, den man ausbringen kann. Da muss man aber genau die Zeit abpacken, da muss man noch ein bisschen warten, da ist der März noch ein bisschen früh. Also jetzt ist wirklich so, jetzt macht man vorbeugende Maßnahmen. Das heißt, jetzt sorgt man dafür, dass die Vögel ja merken, dass da was zu futtern drin ist. Man schneidet den Buchsbaum, kontrolliert den Buchsbaum und vielleicht hängt man auch eine Pheromonfalle auf. Diese Pheromonfalle hat einen Lockstoff, einen Sexuallockstoff, der die Männchen anlockt. Und wenn dann in dieser Falle ganz viele Männchen drin sind, dann weiß man, oh, jetzt geht's los, jetzt muss ich was tun. Dann ist die Flugzeit da und dann weiß man, jetzt ist Handlungsbedarf, jetzt muss ich eventuell dann eben mit den Nematoden zum Beispiel spritzen, muss vielleicht nochmal absaugen. Solche Maßnahmen sind dann notwendig.
Super, danke dir für den Top-Tipp vom Pflanzenarzt in dieser Folge. Gibt es denn im März noch etwas, was wir unbedingt bedenken müssen oder war es das jetzt schon?
Ja, also im März ist Arbeit ohne Ende. Also März ist Arbeit ohne Ende. Natürlich geht es jetzt los, dass man die Beete auflockert. Das ist ganz wichtig. Beete lockern, unerwünschte Pflanzen entfernt, also Wildkräuter, die nicht da in den Beeten zu sein, die entfernt man jetzt, weil jetzt alles noch nicht so verbreitet ist. Das heißt, die Pflanzen fangen jetzt erst an zu wachsen. Jetzt kriegt man das einfacher hin, irgendwelche Beete sauber und frei zu halten. Also das kann man jetzt alles machen. Also die Gemüsebeete, Kompost einarbeiten, alles solche Dinge, das ist eben ganz, ganz wichtig.
Weil du gerade schon die unerwünschten Pflanzen angesprochen hast oder ich sag mal im Volksmund auch Unkraut genannt. Da haben wir ja schon mal in so einer kleinen Sonderfolge drüber gesprochen. Kann man auch gerne jederzeit nochmal reinhören, weil man ja das ein oder andere auch nochmal zum Beispiel zum natürlichen Dünger verarbeiten kann. Ne? Man muss nicht einfach nur rausreißen.
Auf alle Fälle, genau. Ja, genau. Das kommt ja alles auf den Kompost. Ja? Das ist alles, wird alles wiederverwertet.
Super, ich danke dir ganz herzlich für all diesen Input zum Thema März. Wer nochmal nachlesen kann, es gibt diverse Bücher von dir, wo nochmal alles kompakt auch drinsteht. Du bist bei Instagram, dein Account heißt Pflanzenarzt. Du gibst eine Sprechstunde mit dem Pflanzenarzt jede Woche.
Vielleicht auch auf YouTube, das ist auch mal, viele haben ja gar kein Instagram oder gar kein Facebook und so, dass ich auch verstehen kann. Aber auf YouTube findet man mich auch unter Pflanzenarzt. Also da kann man auch in der Sprechstunde teilnehmen. Wenn man mal eine Frage hat, die wir hier jetzt nicht beantwortet haben, kann man immer dienstags 19 Uhr dabei sein und dann beantworte ich natürlich die Fragen live.
Du bist ja auch bei TikTok, da gibt es auch so ein paar kurze Videos von dir. Ne? Also
genau.
Du bist überall, wenn du nicht im Garten bist, bist du im Internet.
Immer im Auftrag der gesunden Pflanzen.
Genau, super. Ganz herzlichen Dank und wir hören uns wieder, wenn es um den April geht.
Jawohl, April, der weiß nicht, was er will. Bis dahin.
Genau. Tschüss.
Tschüss.